Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Alles ist anders. Wir haben eine Nacht drüber geschlafen. Österreich ist bei der WM. Großartig. Also wir freuen uns alle drei. Waren alle drei im Stadion. Und begrüße dich, nachdem du zurück bist vom Legendenclub, und auch Martin Scherb. Wir haben einen Teamchef da und 19 Teamchef. Zuständig und Vorsitzender, hätte ich fast gesagt, von der Talenteförderung und die ganze Nachwuchsarbeit im ÖFB. Da haben wir ja auch einen großen Feiertag, gestern das 4-0 gegen England. Wahnsinnsergebnis, jetzt ist man im Viertelfinale bei der U17-WM in Katar. Man ist 5 Spiele noch immer ungeschlagen, Torverhältnis 14-1. Also auch die Jugend macht Spaß. Wir haben ein gutes Unter-21-Match in Rier gesehen, gegen die Belgier, richtig starke Belgier, die man hergespielt hat, dominiert hat, richtig gut gespielt hat. Du mit der U19 souverän durchmarschiert, einmal die erste Phase, hast dann im März Elite-Runde, wolltest dort zur Endrunde kommen. Also es tut sich einiges im ÖFB und sehr erfreulich und das gut für den österreichischen Fußball. Servus Martin.
Hallo Peter, hallo Andi, danke für die Einladung.
Wie hast du das gestern erlebt? Wie wichtig ist sowas? Die Anspannung ist bei jedem da, der sich im Fußball interessiert.
Ja, die erste Halbzeit habe ich nur aus Trainersicht ein bisschen verfolgt und geschaut, wie wir es angehen, was die Bosnier machen. Dann war natürlich das Spiel mit dem frühen 1-0 dann plötzlich ganz anderes. Ja, in der Pause habe ich mit meinem Kollegen Konsti Breuer die Kinder vom LAZ Vorarlberg betreut. Das heißt, so rund um die Pause war ich nicht mehr so up-to-date. Und zweite,
hast gut abgelenkt.
Genau. Aber zweite Halbzeit war ich dann als Fan dabei. Und es sind so Momente, die man nie vergisst, wenn du da, wenn das 1-1 fällt. Wir sind uns, waren ÖFB-Kollegen da, Franz Bonweiser und so weiter, wir sind uns um den Hals gefallen, wir haben tanzt, weil das so eine tolle Geschichte war gestern. Und das war einfach, ist ein Meilenstein, Geschichte schreiben vom ÖFB-A-Team gestern gewesen.
Ja, 28 Jahre nicht bei der WM. Wir waren 98 dabei, wir haben zuerst austauscht, wir waren gemeinsam in Toulouse dort, in diesem Rugby-Stadion gegen Kamerun. Ja. Es ist höchste Zeit geworden, du warst nahe dran bei den Legenden und hast vor allem den Vater des Man of the Match in der Nähe gehabt, der alte Gregerli. Ich habe schon vom ehemaligen U21-Teamchef Werner Gregoritsch das ein oder andere Video gesehen, der war ja euphorisiert in der Nie. Hat er dich abbusselt umarmt? Wie ist der gegangen?
Alles Mögliche, aber er ist natürlich, wenn man das Match jetzt so Revue passieren lässt, war es ja teilweise sogar wie ein Auswärtsspiel, da waren die bosnischen Fans waren fast lauter wie unsere, das war, gestern war ein bisschen so erste Halbzeit gerade, war so eine komische Stimmung im Stadion, da hast du gemerkt, dass, da geht's wirklich um was und die Anspannung war da und auch die österreichischen Fans sind nicht richtig in die Gänge gekommen, die Mannschaft hat probiert, dann kommt aber dieser frühe Rückstand, das hat dann natürlich ein bisschen ein Schlagerl aufs Magerl. Und dann arbeitest du in die Partie rein. Aber wie dann der Ausgleich gekommen ist von Gregerl, sind alle Dämme gebrochen. Und dann hast du gesehen, wie leidenschaftlich und wirklich leidenschaftlich die Mannschaft sich da dann dagegen gestemmt hat und dieses 1-1 über die Runden bringen wollte.
Und die Lehren, die man aus Rumänien gezogen hat, dass man nicht nochmal jetzt versucht, auf einen
Sieg zu gehen, sondern... Das werden sie einer, der wir schon gesagt haben. Ja, dass also dieser Punkt reicht. Und den haben wir dann wirklich mit einer Kaltschnäuzigkeit verteidigt, wie es sein soll. Also ich glaube, alle in ganz Österreich, die irgendwie mit Fußball verbunden sind, haben gestern eine riesen Freude gehabt. Wir sind bei der WM 26 dabei und das ist einfach... super, ein super Erfolg.
Es war halt eine spezielle Situation gestern, weil du hast irgendwie, erst sind wir sehr souverän durch die Quali marschiert. Okay, das Rumänien ist passiert, unglücklich, ein bisschen blöd. Dann haben wir auf Zypern souverän gewonnen und auf einmal bist du in einer Situation, wo du nur mehr verlieren kannst. Weil du warst eigentlich, ob nach 3-4 Spielen was fuhren und dann kannst du nur mehr verlieren. Und das hat man ein bisschen gespielt in der ersten Halbzeit. Und dann, wo wir müssen haben, dann haben wir wieder geliefert. Und das war
eine Szene, die ich auch mit dir besprechen möchte. Hat es viele SMS bei mir auch gegeben, was ist da mit der Wahlentscheidung? Das ist nicht mehr unser Fußball, das kann ja nicht sein. Alle jubeln, die Links in die Armen, durchgesagt wird schon 1-1 für uns, Ausgleich ist gefallen. Und dann geht er doch raus, ich schaue sie das an. Also sehr komisch. Und du merkst es ja bei der U17, wenn jetzt, da gibt es natürlich was anderes, weil die Trainer keinen Joker ziehen.
Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund vom VAR, weil ich weiß, es werden mindestens 2/3 oder mehr Fehlentscheidungen korrigiert, speziell bei der Abseits-Entscheidung, die aber jetzt eh schon halbautomatisch teilweise in manche Linien ist, aber diese Challenge, die bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar ist, die finde ich sehr spannend und das ist was, was man vielleicht überdenken kann, wo der Trainer dann sagt, schaut er das nochmal an.
Wie oft darf er das machen pro Spiel?
Zweimal pro Spiel. Und wenn die Entscheidung aber bestätigt wird, also der Trainer einfordert, dann gehört er seine Challenge. Dann darf er die behalten. Und ich glaube gestern nicht, dass der bosnische Trainer irgendwie gechallenged hat, weil das war ja, aber es war korrekt, es war in der Aktion, es war halt ein Foul dann in der Wiederholung, also ich spüre, dass Schiri nicht so beurteilt, aber es macht natürlich die Stimmung ein bisschen
kaputt. Das Foul war da, aber es braucht sich dann der WAR meiner Meinung nach nicht melden, weil, okay, wenn es jetzt unmittelbar das Tor fällt, aber das ist schon eine lange Geschichte gewesen, da waren zwei, drei Aktionen dazwischen. Aber ja, es war eine große Anspannung, es war schwierig zu spielen, dann war einmal eine richtig gute Aktion, schön durchgespielt und der Schuss, den der Goalie gut aussieht hat, das war so erste richtig gute Torschuss aufs Tor, aber ja, dann so Ausgleich und dann sind alle Dämme gebrochen und der liebe Werner Gregoritsch hat dann auch zwei Bier ausgegeben oder wie war's?
Ja, der Werner hat natürlich, nachdem der Bues Tor gemacht hat, Jubelszenen, natürlich sind wir alle um den Hals gefallen und natürlich haben wir sie mit Ehren gefreut, nicht? Aber wir verschwinden da fünf Minuten, wo ist der Werner hingekommen, haben wir sind zurückgekommen mit einem Tableau, mit Getränke und hat uns halt mehr oder weniger bewirtet. Ja. Und haben wir natürlich alle gelacht. Ne? Das, und dann haben wir gesagt, hoffentlich machen wir noch zwei Skurver, dann musst du noch einmal reinhauen.
Nein, war sensationell. Und Martin, du musst ja auch sagen, man spürt von außen und man merkt schon die ganze Qualifikation, was das so ein eingeschworener Haufen ist, was da für ein Teamspirit drin ist, auch was sich Rangnick und sein Team immer wieder einfallen lassen mit kurzen Videos davor, mit irgendwelchen kleinen Geschenken, mit irgendwelchen Anhängern, mit dem WM-Pokal und. Er lässt sich immer was einfallen, das ganze Trainerteam lässt sich immer was einfallen, um die Spieler bei Laune zu halten und einfach den Teamspirit zu stärken. Es war schon am Anfang, wie er gehört hat, sie fahren 3-4 Runden um den Ring, um die ganze Austropop-Lieder zu singen. So, also das spürst du auch, oder?
Absolut. Also, und da hat man hier als Teamchef im Nachwuchsnationalteam was abgeschaut. Also diese Welcome-Back-Videos, die der Ralf und sein Team machen, die haben wir auch eingeführt. Das ist richtig gut, weil du hast ja oft 3 Monate die Burschen nicht beieinander und dann machst du eine Rückschau auf den letzten Lehrgang, versiehst das aber auch mit ein paar taktischen Inhalten, mit den Prinzipien, die wir immer haben. Genau, dann eine coole Musik dazu, die zwar nicht so meine ist, aber die von den Burschen, was sie mitgenommen haben. Und auch das mit den Geschenken, wenn ich das kurz herzeigen darf, wir haben das auch übernommen und haben auch so einen Gorilla, das ist unser Wappentier und hinten Wales 2026, da ist die U19-Endrunde und auch wir haben den Jungs, den Betreuern sowas austeilt, dass sie immer daran denken, dass sie dabei sind und da kann man sich schon was abschauen.
Naja, hat das ja, glaube ich, zuerst einmal in Hoffenheim schon gemacht und hat das dann übernommen. Und du musst ja sagen, den ganzen Staff, der dabei ist, da sind absolute Videoprofis dabei. Die macht das auch Spaß und es ist schon eine absolute Bereicherung. Und man hat die Burschen ja nicht so lang. Und einen Lehrgang, den musst du halt dann auch gestalten und dann kannst du einiges überlegen und das ist eine gute Geschichte. Und 19, du hast welchen Jahrgang?
Die 2007er.
2007. Und jetzt bei der in Katar sind auch die 2008.
Da sind die 2008er und ein paar 2009er dabei. Okay. Sind ein paar jüngere Spieler auch schon dabei.
Gut, du hast da souveräne erste Quali-Phase gehabt. Bei dir geht es im März weiter. Weißt du schon deine Gegner oder wird das auch?
Nein, die Quali-Runde ist gestern fertig gespielt worden. Okay. Wir werden im Topf 2 sein, obwohl wir alle 3 Spiele gewonnen haben, aber das hängt dann, das Spiel gegen einen Gruppenletzten wird rausgenommen und so weiter. Mhm. Ja, und die Auslosung ist, glaube am 10. Dezember. Okay. Und dann werden wir schauen, wir werden uns auch bemühen, die Elite-Runde in Wien zu machen, im Campus, im Neuen, wo wir jetzt Top-Voraussetzungen haben. Und ja, mit den 2 Dreiern, mit der Mannschaft Leo Querfeld, Yusuf Demi, haben wir es ja auch geschafft zur Europameisterschaft und das ist das große Ziel jetzt wieder.
Super. Ja, und hast du dann bei der Endrunde, wie viel sind dort Nationen dabei?
8 Mannschaften minus Veranstalter, das heißt, es qualifizieren sich nur 7 Mannschaften für die Endrunde. Es ist schon, U19-Endrunde ist schon sehr schwer zu erreichen, jetzt auch im Vergleich zu Katar mit 48 Mannschaften, wobei jedes große Ereignis, und da bin ich ein bisschen kritisch der UEFA gegenüber, und? Die FIFA macht es groß, macht für die Mädchen eine Weltmeisterschaft in Marokko jetzt jedes Jahr, für die Burschen U17 in Katar 5 Jahre. mit 48 Mannschaften und die FIFA hat sowohl die U17-EM als auch die U19-EM auf 8 Teams reduziert.
Gastgeber automatisch, weil es auch
genau, 7 können. Genau. Und es ist einfach eine riesige Erfahrung für die jungen Spielerinnen und Spieler, wenn die bei sowas dabei sind. Und das ist halt schade, wenn es wirklich limitiert ist, weil von den 7 Teams, die sich qualifizieren, sind 5. Immer Portugal, Frankreich, England, Spanien. Ja, und dann ist einmal Kroatien, Österreich dabei, aber im Regelfall weißt du es dann. Und deshalb ist das ein bisschen schade. Aber wir haben auch die Qualität, uns da durchzusetzen.
Vor allem auch, wenn man jetzt diese Mega-WM in Katar sieht. Und ja, du sagst, es hat ja auch was vom Campus. Dort ist ja ein Campus, genau, wo die Spiele stattfinden. Ich habe gestern auch 19 gesehen, Wales gegen Deutschland, weil ja, die dort die Wales schon quasi für die EM genau getestet haben. Aber das 48 Mannschaften, dann 32, 16. Finale Österreich. Noch Wort zu 17, der Hermann Stadler und das Team haben schon immer gesagt, das ist ein guter Jahrgang. Da sind ein paar drinnen, die richtig aussehen. Stechen, auch der Teamspirit passt und sie sagen es, 5 Spiele, 5 Siege, 14 zu 1 Tore, England 4-0 schlagen, bei aller Liebe, es rennt richtig, richtig gut und am Freitag geht es gegen Japan, traust du nun nah auch das Halbfinale zu?
Ja, ich glaube, es sind drei Hauptfaktoren, einfach Spieler mit einer hohen Qualität, die da sind, dann hat es der Hermann geschafft, die zu einer richtigen Einheit zu formen und dann haben sie ein Betreuerteam an der Spitze mit Hermann, die sind immer einen guten Plan mitgibt. Den sieht man in jeder Spielphase. Es war ja speziell gestern gegen England eine super Anfangsphase, wo wir eigentlich führen müssten. Dann hat sich leider der Dominik Dobis verletzt, du hast schon gemerkt, da ist ein bisschen ein Knick im Spiel gewesen. Die Mannschaft war schockiert, weil er ja unter Tränen dann das Spielfeld verlassen hat und hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Aber in der zweiten Spielhälfte mit dem ersten Tor vom Hasan Dzyczko und dann der roten Karten haben sie sich wieder in einen Rausch eingespielt und haben das richtig toll gemacht. Ja, Japan wird auch eine Aufgabe sein. Also, das sind Spieler, die genau, die taktisch hochdiszipliniert sind, die extremen Speed haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder eine gute Performance abliefern und dann schauen wir, wie weit es geht. Cool.
Das merkst du ja auch, wenn du so als Legende im Stadion bist und danach, wenn du heimgehst und so, was jetzt für unsere Stimmung ist. Weil halt die U17, die Leute das mitkriegen, die gehen ins Viertelfinale, haben Chance aufs Halbfinale. Wir sind endlich wieder bei der WM, das tut dem kompletten Fußball einfach richtig, richtig gut. Und dem Land auch momentan, weil viele mit Mengen den Kopf durchgehen, Zeit im Bild und so, wenn du anschaust, nur mehr die schimpfen's, es ist keine positive Stimmung. Und da sorgt der Fußball für eine sehr positive Stimmung momentan.
Ja, also, du merkst halt trotzdem, dass wir Fußballvolk sind und lauter fußballnarische Leute umrennen und jetzt heute siehst du keinen, der nicht mit einem Lachen im Gesicht durch die Straßen marschiert. Ich war heute in der Früh beim Geier mein Frühstück holen und alleine dort haben mich 5 Leute angeredet auf die gestrige Partie. Mhm. Nicht, also, da siehst du, was für eine positive Stimmung da jetzt ist und da muss man halt trotz allem auch immer, auch wenn ich ab und zu ein bisschen kritisch bin mit Ralf Rangnick, aber er hat da was zusammengebracht, was ganz Österreich richtig, richtig gut tut. Wir sind bei der Änderung, aus Ende. Wie jetzt und gestern, es war ein bisschen eine Zitterpartie, keine Frage, aber am Ende haben wir die Quali geschafft und am Ende sind wir dort und jetzt freuen wir sich drauf.
Wir sind ja alle 3 schon 40 plus, hätte ich fast gesagt. Also man vergisst ja immer, dass sehr viele junge Leute, die den Fußball lieben und viermal mit dem Fußball, dass die nie eine WM erlebt haben mit Österreich dabei. Weil Österreich 98 das letzte Mal dabei war und die ganzen 2000er Jahrgänge, auch die Spuren, die du betreust, genau, die kennen das gar nicht. Auch die bei der WM. Also das ist schon nochmal was Spezielles.
Genau, und es ist ja auch, wenn du als Zuschauer dort bist, ich war ja 90er in Italien mit meinem Papa damals, da war ich knapp über 20.
90.
Genau. Und 98 in Frankreich, einfach dieses Gefühl, was da rund um Atom passiert, das ist mit nichts vergleichbar vorher. Gute Stimmung meistens gewesen, sehr positiver mit den anderen Fans und dann dieses Erlebnis, du spielst bei einer Weltmeisterschaft, das ist unvergleichlich und wie du sagst, das nimmt ein ganzes Land mit. Also der Sport allgemein, aber speziell der Fußball, der euphorisiert einfach so und natürlich geht es aber auch in die andere Richtung, wenn es nicht funktioniert, das haben wir auch schon erlebt, Gott sei Dank sind wir jetzt in einer anderen Momentaufnahme und das tut dem Land auch richtig gut.
Und du merkst natürlich auch, dass beim ÖFB ein frischer Wind drin ist, da habt ihr mit dem Josef Bröll einen Vorsitzenden im Aufsichtsrat, der den Campus eröffnet hat, wo du jetzt auch dein Büro draußen hast und so, also auch beim ÖFB im Hintergrund, was nicht lustig war die letzten Jahre oft und wie die Präsidenten, Landespräsidenten zum Teil aufgetreten sind, auch da ist jetzt, merkt man, Einheit, eine Ruhe und ein Vorangehen.
Ja, absolut. Also Josef Bröll bringt als Aufsichtsratsvorsitzender extreme Ruhe ein, eine extreme Professionalität. Hat zwar nicht direkt mit ihm zu tun, aber mit dem Campus wird es dann irgendwie auch verbunden.
Wir haben so Punkte, die
genau, wir passen. Haben, wir haben super Möglichkeiten. Dazu haben wir dann mit Basti Brödel, muss ich auch sagen, im Bereich der Nachwuchsnationalteams dazu bekommen, den Leiter der Nachwuchsnationalteams, der uns extrem unterstützt, der immer schaut, dass alle Teamchefs das bekommen, was sie für notwendig erachten, der immer vor Ort ist. Der ist jetzt alle zwei Tage, der ist im Büro und wir haben Meetings wegen diverser Sachen, die sich überschneiden, Talenteförderung und Nachwuchsnationalteams. Oder er ist in Katar wieder unterstützt, in Hermann vor Ort. Also auch das war eine sehr gute Entscheidung und Unterstützung für uns.
Sehr gut. Wenn wir schon noch sind bei der Wahrgeschichte und wie sich der Fußball ändert und wie ihr gesagt habt, Champions League mit der neuen, mit dem neuen Modus Liga-Format, das wird ja auch andiskutiert oder man hört, dass sie eventuell überlegen, so die WM-Qualifikation zu machen. Weil du gesagt hast, eigentlich ist ein Wahnsinn, wir sind gut durchmarschiert und dann hast du doch am letzten Spiel, geht's spitz auf Knopf, bist dabei oder nicht dabei, auch wenn du 5 Siege und Unentschieden oder eine Niederlage hast und da musst zittern. Jetzt ist eventuell der Plan, das so zu machen wie bei der Champions League, dass du eben 8 Spiele hast, 4 auswärts, 4 daheim, unterschiedliche Gegner. Hat das was für sich oder findest du es schade, weil der alte Modus halt doch mit Hin- und Rückspiel was Besonderes ist?
Also bei der Champions League war ich auch skeptisch zu Beginn, vor allem dann in den ersten Runden hast du keinen klaren Überblick dann, weil die einen haben gegen die schon gespielt, gegen eine stärkere Mannschaft haben vielleicht verloren und die anderen gegen schwächere und auf einmal haben die 6 oder 9 Punkte. Also bin ich vielleicht oldschool, aber bei so einer Quali, dieses mit Hin- und Rückspiel und am Gegner, du weißt, was dich erwartet, wenn du da spielst oder daheim gegen dich spielst, gefällt mir persönlich besser, aber die FIFA wird mich nicht fragen.
Andi, du, kannst du dir das vorstellen, dass wir eine WM-Quali dann einmal so machen?
Kann ich mir gut vorstellen, weil also man sieht ja jetzt in der Champions League mit dieser neuen
Liga-Phase,
dass das extrem spannend ist und auch extrem gut ist.
Vor allem Wochenspiele. Am Ende geht es ums TV und ums Geld und die Vermarktung. Und wenn aus Deutschland gegen Holland oder Frankreich gegen Italien oder Spanien in England und so Runde für Runde solche Spiele dann bringen kannst, europaweit ausstrahlen.
Absolut vorstellbar und absolut von den Gedanken, wie du das jetzt sagst, also was da für Partien zusammenkommen könnten, war schon richtig spannend. Aber Martin sagt es eh nicht. Die FIFA wird uns nicht fragen.
Ja, die FIFA hat auch nicht gefragt, aber hat jetzt 48 Mannschaften. Die haben uns ja qualifiziert für USA, Nordamerika, also USA, Kanada, Mexiko. Da sind sie erst einmal 48 statt 32 Mannschaften. 16 kommen aus Europa, 13 kennen wir schon. Wie haltest du es da? Weil sie reden jetzt schon wieder weiter. Noch mehr. Du hast schon gesagt, findest du es schade bei der UEFA, dass bei die 19 Endrunden nur 7 sie qualifizieren können, plus der Gastgeber 8 sein. Je mehr, desto besser. Da verwässert das Ganze. Curaçao ist jetzt dabei. 150.000 Einwohnerinsel. Kap Verden sind dabei. Jordanien erstmal, Usbekistan. Also wir sagen ja oft, Europameisterschaft ist ja viel schwieriger wie eine WM, weil du in der Vorrunde halt doch Länder hast, die eigentlich schwächer
sein. Ja, also das stimmt sicher. Europameisterschaft ist klar besser besetzt und auch eigentlich fast dann teilweise schwieriger zu erreichen. Aber WM ist halt global, weltumfassend. Natürlich versuchen die kleineren Verbände für ihre Mitgliedsländer dann entsprechende Startplätze zu bekommen. Ich finde es auch schade, wenn sie zum Beispiel Italien nicht qualifizieren würde. Und Kap Verde ist dabei, aber Kap Verde wird es genau umgekehrt sehen, also ist immer aus dem Auge oder aus der Sicht des Betrachters. Aber es macht schon spannend, so eine große absolut WM, wenn man andere Teams sieht, wieder, die man noch nie gesehen hat, die vielleicht einen anderen Ort von Fußball spielen, die man aus Europa gewohnt ist. Also mir gefällt es. Natürlich wäre es schöner, wenn sie aus Europa 18 Mannschaften qualifizieren würden, aber es ist einmal so.
Es ist ja der Gigantismus und es werden nochmal ganz große Länder solche Sachen veranstalten können. Ja. Wir sehen es ja bei der nächsten WM dann, wo es über 3 Kontinente geht, wo wir anfangen in Südamerika, über Portugal, Spanien, mit Marokko dabei. Also so eine WM alle 4 Jahre, das wird einfach noch immer größer und immer größer und immer größer und noch mehr Spiele. Also es wird schon sehr kommerzialisiert.
Ist so. Es dreht sich am Ende des Tages ums Geld.
Aus.
Und jetzt, da kannst du einen Punkt hinter dir machen. Aus.
So ist es. Martin, zum Spiel, du hast es ein bisschen angesprochen. dass man halt auch mit Hin- und Rückspielen, dass man sich kennt. Und das war auch ein bisschen Gefahr. Kann das österreichische Team unter Rangnick Entscheidungsspiele? Wie schaut das aus? Liest unser Team, wenn man das erste Mal sich geschlagen hat? Wir haben ein paar so Beispiele. Ganz schlimm war das Türkei, wo wir 6-1 gewinnen und dann die aber auch eine Antwort auf das Spielsystem haben. Wie flexibel ist das Nationalteam jetzt schon? Wie viele Systeme kann man spielen? Ist das zu leicht gesagt, wenn man gesagt hat, die Gegner lesen uns aus nach dem ersten Spiel, wenn wir sie schlagen?
Nein, das glaube ich nicht. Es richtet ja jeder Gegner seine Taktik gegen uns, auch nach seinen Möglichkeiten. Und die Bosnier haben halt spielerisch oder in der Offensive nicht so viele Möglichkeiten, speziell wenn sie mit den zwei Langen, mit Haris Tabakovic und mit Edin Džeko vorne gespielt haben. Das heißt, da geht es viel über Standard. Das hat man gesehen, die Corner, die Autoeinwürfe, da hat es ein paar Mal brennt bei uns. Und dann verteidigen sie halt tief, wenn du ein Tor kriegst. Wenn es umgekehrt war, wenn es 0-0 zur Pause steht, wenn die öffnen müssen, haben wir, ist ein ganz anderes Spiel. Und also auch wir haben es immer wieder versucht mit den Flanken aus dem Halbfeld. Und eine dieser Flanken hat dann den Erfolg gebracht. Da war mit Gregal halt ein zweiter Mittelstürmer da. Die Boxbesetzung war besser. Wir haben mehr Leute im Strafraum gehabt. Und dann ist er eben, Marco hat das super gemacht. Und dann Gregal ist richtig gestanden und hat uns alle zum Tanzen gebracht.
Na, richtig gestanden. Er wollte es da unbedingt. Er hat sich richtig eingekauft im ganzen Körper. Hat auch gefallen, nehme ich an.
Naja, es war eigentlich eine typische Situation oder eine typische Aktion, wie wir es ja immer wiederum haben. Sabitzer über die linke Seite, Hagel zurück, Flanke vors Tor. Arnautovic ist super reingegangen dort zur ersten Stange. Also ist dort hingegangen, wo man immer sagen, der Stürmer muss dort hingehen, wo es weh tut. Hat das gemacht, damit er den Tormann ein bisschen verunsichert. Der Ball springt von der Latte zurück und dann ist der Gregal halt da und weiß, was er zum Tun hat und nagelt den Ball unter die Latte. War einfach wichtig. Aber du hast auch gesehen, dass uns also die Bosen ja schon ausgelesen haben, also dass die auch eine Arbeit gemacht haben. Du hast gesehen, dass sie bei unserem Spielaufbau zumeist den Tanso hinten alleine haben lassen. Den haben sie nicht zugestellt, alle anderen waren zugestellt. Da haben sie gewusst, dass der Tanso vielleicht nicht jetzt der Spieler ist, der von hinten außen spielt oder so wie der David dann halt ab und zu einmal über zwei Linien drüber spielt, besser in die Schnittstellen einspielt. Das war offensichtlich, dass die ihn halt freilassen haben, weil sie da dann nicht die große Gefahr gesehen haben.
Hast du Alaba beobachtet vor dir unten? Weil manchmal ist es aufwärmen, ich glaube, er wollte mitspielen, er hat ja auch sehr viele Kommandos gegeben und er war richtig angespannt und nervös.
Es waren, glaube ich, alle richtig unter Strom. Das hast du auch gemerkt. Also bei verschiedensten Entscheidungen, wie die ganze Bank aufgesprungen ist. Ne? Da springen ja mittlerweile 40 Leute auf der Bank. Da springen einmal 40 im Feld drinnen. Aber es war natürlich eine Anspannung da, aber auch das Mitfiebern der Sotspüler, die sich da permanent aufgehängt haben, war natürlich auch da. Nicht? Und dann sitzt du da oben auf der Tribüne und denkst, na, wenn wir da aus nächster Seite tauschen, wer kommt jetzt denn da? Nicht? Schöpf oder Grilic, das sind halt so, das ist eine Kustergeschichte. Dann in Wahrheit ist das eine Trainerentscheidung.
Ich hab überrascht, dass
eigentlich. Nein, das war für mich klar. Nicht? Weil, schau, der Patrick Wimmer lebt von seiner Dynamik und von seinem Wühlen und alles. Aber wenn du dann in der gegnerischen Hälfte und der Gegend verteidigt dir, dann brauchst du Spieler, die auf engen Raum diese 1-1-Situationen lösen. Und da ist der Romano Schmid halt einer von den Besten, die wir haben. Nicht? Und dass der dann kommt, weil der eben solche Situationen gut lösen kann, das war einfach nur nachvollziehbar. Also für mich.
Seine Stats sind ja großartig in der deutschen Bundesliga. Liest, wie viel Pässe in die Box er hat, wie viel Torschüsse er vorbereitet. Also er ist wirklich bei Werder Bremen ganz, ein ganz wichtiger Mann und ist auch in der Nationalmannschaft. Weil trotz seiner Körpergröße, er ist auch richtig Größe in der Nationalmannschaft geworden.
Na, Roman habe ich kennengelernt, als ich 2018 beim ÖFB angefangen habe. Habe ich das U19-Team von Peter Schöttl übernommen, den 91er und teilweise 2000er. Da war der Baumi eben dabei und dann der Romano ist 2000er. Und der war damals schon, war immer giftig, technisch gut, guten Abschluss gehabt.
Aber nicht zutraut, weil
er. Nein, er ist ein richtig aggressiver Spieler. Das muss aber auch, weil er es halt nicht mit dem Körper weggeschoben kann. Das heißt, er hat andere Skills, um sich im Zweikampf durchzusetzen und er macht es richtig gut. Aber ich möchte noch eingehen, was der Andi gesagt hat. Es hat, du hast ja gemerkt bei den Spielern, die wollen unbedingt zur WM. Das ist was Einmaliges, alle 28 Jahre. Also, das sind, weiß ich jetzt nicht, wenn ich. Drei Generationen Spieler kommen nicht zu einer Weltmeisterschaft, das ist das eine. Und das zweite auch, für einen Verband hat es natürlich eine riesige Wirkung. Einerseits kannst du Maßnahmen setzen, speziell dann auch im Nachwuchs, wir wollen ja das, dass es vielleicht nicht wieder 28 Jahre dauert, sondern dass wir vielleicht alle 8 Jahre schaffen, bei jeder zweiten WM dabei zu sein. Im Idealfall natürlich bei jeder WM, aber da müssen wir halt Maßnahmen jetzt setzen. Wir haben gute Spieler im A-Team, wir haben eine sehr gute U21er, die U19 performt, die U17 begeistert uns. Gerade alle, das heißt, in den nächsten 5, 6, 7 Jahren wird es passen. Aber wir als Verband, gerade auch in meiner Eigenschaft als Leiter der Talenteförderung, wir müssen ja mittelfristiger schauen, auf die nächsten 5, 10 Jahre.
Das wird auch der Punkt sein, dem anderen, das gehört Romana Schmidt und Baume. Baume ist so in St. Pölten einer der letzten Akademiespieler, die in dem Nationalteam drin sind, weil der Stamm eben schon 30 und älter ist und Arnautović, Alaba und so ihre letzte WM vor der Brust haben. Und bleiben Sie dran, da werden wir mit Martin Scherb dann reden, wie es ausschaut, Talenteförderung und wo die jungen österreichischen Nationalspieler sind. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. 168. Episode, einer der erfreulicheren. Wir sind wieder bei der WM. Wir haben schon zweimal gemeinsam eine Europameisterschaft gemacht. Auch beim Public Viewing und am Stammtisch und alles mögliche. Jetzt können wir eine WM machen, freuen wir uns schon sehr im Sommer. Und haben uns eingeladen, den U19-Teamchef des ÖFB, Martin Schert, der auch für die ganze Talenteförderung zuständig ist. Und ich habe vorher gesagt, viele Fußballexperten sagen, na, wo sind die jungen Teamspieler? Weil der Baumi und der Romano Schmidt sind gefühlt die letzten zwei, die aus der Akademie gekommen sind. Aber du hast mir in der Pause gleich berichtet, dass natürlich Red Bull schon auch liefert.
Ja, also der Seiwald ist ein Jahrgang 2001, der war in der Akademie, Xaver Schlager, Leimer, genau. Aber es gibt ja mehrere Wege, es gibt ja sehr viele Spieler, der Bosch, der im Wene, die sehr zeitig ins Ausland gegangen sind. Auch in meinem U19-Team spielen Spieler bei Bayern, bei Hoffenheim, bei Dortmund, bei Augsburg, die einfach durchs Nationalteam in der U15, U16 aufzeigen. Da sind natürlich bei jedem Spiel, bei jedem Turnier, sind da extrem viel Scouts und die machen dann ihren Weg nach Deutschland. Und der Weg ist ja genauso zulässig wie der andere. Oder so wie beim Patrick Wimmer, der sich
über keine Akademie war.
Genau, der über Garflenz, wo er dann zu der zweiten Mannschaft von der Austria gekommen ist. Also das widerspricht sich ja nicht. Das, was sich widerspricht und wo wir gesehen haben, wir müssen aussetzen, wir haben viel zu viele Mannschaften trainiert im Nachwuchs. Wenn ich in einer erwachsenen Mannschaft spiele, speziell in einer Profimannschaft, dann geht es um Ergebnisse, dann muss ich liefern als Trainer, kein Thema. Aber in der U15, U14, U16 haben wir viel zu viele Mannschaften trainiert, viel zu viel Wert auf taktische Verhaltensmuster am Platz gelegt als Mannschaft und die individuelle Ausbildung der Spieler vernachlässigt. Und da setzen wir jetzt extrem
aus. Das heißt, kleine Gruppen, individual, genau. 1-zu-1-Situationen machen, kleinere Spielfeld, einfach wirklich
genau. Abschlüsse. Aber auch die Spieler dort abholen, wo sie gerade sind. So, wenn einer einen super rechten Fuß hat, dann gilt es einmal an, diesen rechten Fuß weiter als super Waffe, super Kraft zu entwickeln und den Linken halt auf ein gewisses Niveau zu bringen. Aber der muss mit dem Linken dann nicht genauso gut schießen wie mit dem Rechten und nur den Linken üben, weil dann verliert er die Qualität.
Er braucht eine Waffe, wie er
aber es geht immer genau. So, weil die Stärken
genau.
Und die Schwächen
halbwegs kompensieren.
Wenn es Schwächen gibt oder so. Halbwegs kompensiert.
Genau. Seit wann, oder da hat schon ein Umdenken stattgefunden, ja. Da hat man versucht, mehr Individualität einzubringen und weg von Mannschaft und taktisch und aufs Ergebnis schon zu früh zu gehen.
Naja, das eine ist ja, wo können wir als ÖFB eingreifen? Das ist einmal im LAZ-Bereich, in der Trainerausbildung. Da haben wir einerseits mit dem ÖFB-Ausbildungskonzept für die 10- bis 14-Jährigen in den letzten zwei Jahren schon begonnen. Das haben wir implementiert. Da geht es Ich um den Ball. Also steht immer das Ich einmal im Vordergrund.
Die waren da gehabt und genau. Martin Stranzl, der genau. Schwärmt davon.
Genau. Martin ist ja einer der Multiplikatoren, die uns helfen. Und der Tibi war letztens eher ein Bit-Nachwuchstraining besucht. Der ist da voll dabei. Also auch komplett. Also das ist das auch nicht. Dann haben wir Players First. Das ist eine Plattform für Trainer, die sich entsprechend ihrer Altersstufen durch die Übungen mit den Schwerpunkten aussuchen können, das ist das eine für den einen Bereich. Und für den Akademiebereich denken wir gerade noch, neue Schwerpunkte zu setzen. Wir haben die Wettbewerbsformen vor ein paar Jahren evaluiert. Wir haben keine Auf- und Absteiger, sondern es geht da auch um die Spielerentwicklung. Aber wir merken, mit 18 ist aus. Und es gibt aber Spieler, die mit 17 schon so weit sind, dass sie in der zweiten Liga spielen oder in Ausnahmen sogar in der Bundesliga 1. Aber es gibt Spieler, die brauchen nur ein, zwei Jahre länger. Das sind retardierte Spieler, wo wir auch im ÖFB jetzt versuchen, der Basti Brödel, mehr Lehrgänge für diese Spieler zu finden. Mit denen kannst du mit U15 nicht gegen Deutschland spielen. Ja. Aber vielleicht in drei Jahren. Aber du musst ihm das Gefühl geben, er ist dabei, du musst ihn beobachten, du musst ihn unterstützen. Und das Zweite ist natürlich auch, wir verlieren viele Spieler auf unserem Weg, weil, ich habe das schon einmal erwähnt, es gibt inzwischen 9-Jährige, die eine Stunde aufs Training fahren, weil sie vor dem Bundesligisten fahren. Ja, und wenn ich in der Woche...
Hunderte Kilometer reisen.
Ja, und was das für Trainingszeit ist, die du verlierst. Mhm. Die machen Hausübungen im Auto mit 9, 10, 11 Jahren. Wenn die mit 14 wohin gehen in einer Berufsgeschichte, dann ist es ja ganz das gut. Aber
die Skifahrer genauso, die dann irgendwo auf Gletscher gebracht werden, müssen stundenlang im Auto sitzen, dort im VW-Bus, die ja die Aufgaben machen müssen, um dann ein bisschen ein Training zu haben. Also da gibt es Möglichkeiten.
Aber die wichtigste Botschaft ist, wenn wir wollen, dass wir nicht 28 Jahre warten wollen, wieder zu einer WM zu fahren, müssen wir jetzt was machen. Dann können wir nicht sagen, es ist alles Leihwand, weil wir uns qualifiziert haben und die 21er, 19er, 17er ist gut, sondern müssen wir jetzt was machen. Und das ist jetzt eine gute Zeit und die werden wir entsprechend nutzen.
Martin Stranzl hat auch aufgeatmet, dass diese Punkthalbierung weg ist. Wir sind Fans als Konsumenten, weil es spannend ist, weil überall Kampf, Ende nie ist, ob am Strich, Abstieg, Titel, Europacup-Plätze und so. Er sagt, na, das ist tödlich für die jungen Spieler, weil die Trainer halt dann doch mehr auf Routine setzen und nicht so leicht an Jungen einschmeißen. Wenn jetzt keine Punkteteilung mehr ist, gibt es ein paar Platzierungen, wo es nicht so wichtig ist und wo Luft ist und wo die Trainer dann angehalten sind, ihre Talente doch einzusetzen. Siehst du das auch so wieder, Martin Stranzl? Oder?
Also aus meiner Sicht, als ÖFB-Mitarbeiter-Sicht ist es genauso. Als Konsument kann ich euch eine Meinung genauso teilen. Also das ist auch das spannend, wenn jede Partie bis am letzten Tag, wenn drei aussteigen können, für die Kollegen, die betroffen sind, ist fürchterlich. Mhm. Das wissen wir. Aber es geht um was anderes. Der Trainer, der in der Bundesliga trainiert, der ist für einen kurzfristigen aktuellen Erfolg verantwortlich.
Und ist ja nicht so lang, wie haben wir die Werte?
Genau, keine anderthalb Jahre oder was weiß ich.
Zwei Jahre.
So. Aber mir fehlt in unseren Vereinen ein bisschen der Weitblick, dass wir Leute installieren, die für diese Entwicklung der Spieler zuständig sind. Ich habe Spieler im 19-Team, der nicht verletzt ist, der in einem halben Jahr 2x90 Minuten spielt. Und weißt du, wo er die Spiele spielt? Bei uns im U19-Nationalteam. Mhm. Und nicht im Verein sitzt am Bank, spielt da mit 30 Minuten und so weiter. Und da müssen wir hin, und da mache ich aber dem Trainer keinen Vorwurf, weil der muss jeden Tag ums Überleben kämpfen.
Nein, so ist es.
Aber wir brauchen wen, der nicht den Trainer sagt, der muss spielen oder nicht spielen, das ist überhaupt kein Thema. Aber der sagt so, der hat jetzt zweimal nicht gespielt in der ersten oder nur 5 Minuten, der spielt 60 Minuten in der zweiten Mannschaft und da hat der Trainer nichts zu melden, weil der so positioniert ist. Mhm. Die Belgier haben das erkannt, die Jugendausbildung ist der Motor für einen Verein, da kommt auch Geld rein, die Spieler werden verkauft und genau da müssen wir auch hinkommen, dass die Vereine diese Chance erkennen und nicht nur versuchen, gute, junge, ausländische Spieler zu holen und dann aber auch wieder zu sagen, na, die brauchen Entschuldigung, und bei unseren Jungen, wenn sie aufgekommen sind, die sind noch nicht so weit und dann schicken wir es wieder weg, statt dass wir uns dann intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Weil mir kann ja keiner erzählen, wenn wir mit der U19 gegen Spanien spielen und schlagen Spanien, die spielen 2 Jahre später in La Liga und unsere spielen in der Regionalliga. Das hat er mit der Qualität irgendwo, passt dann nicht zusammen.
Das nicht. Und wir haben es auch letztens gehabt mit dem Gerner Baumgartner, Vorsitzenden von der VDF. Schön, wenn wir viele junge Spieler ins Land holen und die ausbilden und dann gut weiterverkaufen. Das ist eine Einnahmequelle für die Vereine, keine Frage. Aber Österreicher werden halt Österreicher und du hast ja auch das Thema zum Teil, dass man Spieler ausbildet und dann entscheiden sie sich für andere Nationen. Gerade was wir mit Kroatien oder so haben, es gibt ein paar Länder, die schauen genau, wo sein gute ausgebildete Talente und gerade Österreich kriegt jetzt immer öfter Probleme, dass wir gut ausbilden und sie sich dann für ein anderes Land entscheiden.
Ja, da ist auch ein Schwerpunkt, den der Basti Brödel sich jetzt angenommen hat. Also der hat da wirklich versucht, schon frühzeitig Identifikation mit Spielern, Eltern, auch mit den jeweiligen Trainern zu schaffen. Genau, du musst natürlich, aber du kannst trotzdem nichts machen, wenn sie dir mit 19, 20 dann sagt, ich spiele für Bosnien, weil ich in Österreich kein Leiberl habe. Also das darf man auch nicht vergessen, aber da passiert wirklich viel und zum anderen. Es ist eh schön, wenn Spieler kommen und nach einem Jahr wieder teuer verkauft werden. Aber du schaffst ja als Verein außer an kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg keine Identifikation, kein Wiedererkennungswert dann. Aber wenn ich einen eigenen Spieler, so wie Niki Wurmbrand bei Rapid, von klar auf aufzieht, das ist ja, hat ja ganz eine andere Kraft dann. Oder beim der Sanel Salic bei der Austria jetzt. Das hat eine ganz andere Bedeutung für alle Fans, für alles.
Ich muss da nochmal kurz einhageln, weil du gesagt hast, jetzt, wenn die Punkteteilung wegfällt, dann haben wir vielleicht der eine oder andere Trainer die Chance, einen Jungen einmal aus der eigenen Akademie die Chance zu geben. Das müsste man dann schon erst einmal beobachten, weil der Martin sagt ja selber, du bist als Trainer, musst du Woche für Woche liefern und wenn du nicht lieferst, bist du weg. Und dann werden wir erst schauen, ob unsere Jungen da, da auch wirklich die Chance kriegen, weil, noch einmal, das Tagesgeschäft ist, jeden Tag musst du abliefern und lieferst du nicht ab, bist du weg in dem Geschichte.
Absolut richtig und da muss ich auch so ergänzen, wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, unsere talentierten Spieler in eine Watte zu packen und sagen, so, da seid ihr und ihr spielt jetzt, sondern die müssen auch Widerstände überwinden. Natürlich sind die bis 16, 17 die besseren, vor allem die als bessere, potenziellere Talente gehandelt werden. Aber dann kommst du eben, wo 10 Jahrgänge zusammenkommen in einer Kampfmannschaft, da musst du dich durchsetzen, da musst du Hürden überwinden und auf das müssen wir es auch vorbereiten. Es ist kein Selbstläufer. Das muss jeder
haben. Das ist das Thema. Martin, bravo. Ja. Das ist genau das Thema. Wir müssen es auf alles vorbereiten im Nachwuchs. Nicht nur, dass sie fußballerisch links, rechts schießen können oder Kopfball oder whatever. Ja. Das ist so und so. Aber du musst es auch auf das vorbereiten, dass sie, wenn sie aufkommen, dass sie um einen Platz kämpfen müssen. Und dass einer, der wieder ein roter Teppich ausgeht. Und
da muss er den Kampf annehmen. So wie du immer gesagt hast, bei mir war es an, du wolltest auch an der Position spielen. Aber der erste Bundesligaspiel hast du komplett auf andere gespielt. Weil halt da die Chance gesehen hast, dein jetzt kommen.
Ja. Das ist. Nein, nicht Bundesligaspiel, aber ich habe in der Vorbereitung, Sarah Robert hat damals aufgehört, der Hermann Stessel hat dann gesagt zu mir, erst Andi, könntest du das vorstellen, rechts hinten, habe ich gesagt, ich habe mein ganzes Leben Stürmer gespielt, möchte natürlich Stürmer, aber wenn das meine Chance ist, bei der Austria in der Kampfmannschaft zu spielen, dann nehme ich die. Und habe gesagt, stell mich hin, was du willst, ich probiere es. Und werde mein Bestes geben. Ich glaube auch, dass ich als rechter Außendecker Karriere gemacht hätte. Aber natürlich war es mir lieber als Stürmer.
Ja. Du hast es angesprochen, wir haben natürlich bei Red Bull schon Leute, die rauskommen sind, die auch mehrere Positionen spielen können. Es gab der Leimer, Schlager, Seiwald vor allem auch. Auch jetzt in der U17 sehr viel Liefering drin, sehr spannende, interessante Spieler. Auch bei dir bei der 19, Dormann, Tiroler, ist momentan, glaube ich, verletzt, Travischitzki, aber der ist auch ein Riesentalent, hat er jetzt auch gezeigt, dass er in der ersten schon den Schlager vertreten kann. Wichtiger Mann bei der U19.
Absolut. Travischitzki hat sich top entwickelt, speziell beim Verein, hat mit 15, 16 war er ein bisschen in der Persönlichkeit noch sehr verhalten und der hat sich unglaublich entwickelt, ist total positiv, hat Gardemaß für einen Torhüter und hat nicht umsonst beim FIFA-WM, bei der Vereins-WM alle 3 Spiele gemacht, jetzt Bundesliga gespielt, Euroleague gespielt, also richtig guter Spieler, aber gerade im Torhüterbereich kommen ja richtig gute Nacht, da haben wir aktuell die wenigsten Probleme. Und aber auch zum Adim nur, weil wenig nachkommt. Natürlich, wenn du eine Generation hast, mit Arnautovic, mit Alaba, mit Sabi, die über 30, beide 30 sind, dann ist natürlich schwer bei der Qualität dieser Spieler, dass die nachkommen. Aber auch der Leo Querfeld, der bei mir bei den 2-3ern dabei war, der spielt ja nicht umsonst bei Union Berlin in der deutschen Bundesliga jede Partie. Aber der hat eben den Linhardt, der schon länger dabei ist, in Kevin Danz, hat die halt vorher im Spiel. Wenn wir uns jetzt wieder nicht qualifiziert hätten, war wahrscheinlich ein Umbruch gekommen. Vielleicht kommt dieser Umbruch dann im Sommer, wenn der eine oder andere aufhört. Aber dann kommt wieder eine Generation nach. Also wie gesagt, in der mittelbaren Zukunft mache ich mir keine Sorgen. Mir als Gesamtleiter der Talenteförderung geht es um die nächsten 5 bis 10 Jahre und da müssen wir was tun.
Du wirst deinen 19er versuchen, in die 21er zu bringen. Die spielen dann im März in Belgien das Rückspiel.
Genau.
Das gute Spiel, ein Yannick
Schuster.
Schuster zum Beispiel, der richtig, richtig gut gespielt hat, ja, der Topform hat, der jetzt auch das Glück hat, dass Ruben Schröder eigentlich bei Red Bull Salzburg versagt hat und eigentlich wenig Innenverteidiger gebracht hat und da Mangel ist und er die Chance sofort genutzt hat und gut spielt. Also da sind ein paar sehr interessante Leute auch dabei.
Nein, die 21,
Junior Schopp und so.
Genau, die 21 hat also in Rita überragendes Spiel gemacht. Das war eines der besten Spiele von einer U21, die ich jemals gesehen habe, vom Plan her, den der Peter Berchtold ja mitgegeben hat, aber auch von der Umsetzung dann.
Richtig aggressiv.
Genau. Und da, der Zawiszczycki wäre ja auch schon im Kader gewesen, ist leider eben verletzt, aber der Chippy Hödl, der bei mir eigentlich als 2007er dabei ist, der schon Champions League bei Sturm spielt, ist jetzt auch Stammspieler schon in der 21, also da gibt es einen guten Austausch zwischen den Kollegen, dass die Spieler da spielen, wo es gut passt für
einen. Und das wird dann natürlich passen, wenn sie einen Nautovic Alaba, die wollen das WM-Turnier noch machen und dann wird der Umbruch kommen und dann muss ich da sein, weil dann könnte sich sofort eine Tür ins Antim aufmachen.
Genau, aber die U21 kämpft ja um die EM-Teilnahme, die aber erst 2027 ist, das geht über anderthalb Jahre, die Quali, und das ist ja dann eine Bühne und eine Erfahrung für einen.
Da ist mir jetzt Tabellenführer.
Mit Werner Gregoritsch waren wir, ich glaube 2019 war es bei der U21 EM und da Baumi gespielt, Schlager gespielt, Danzo gespielt, der Leimer gespielt. Also genau die Spieler, die jetzt im A-Team sind, haben diese Turniere auch schon gespielt. Und
du sagst es ja, diese Nachwuchsturniere sind extrem wichtig.
Genau.
Das ist jetzt die 17er. Wir haben das Märchen in Kanada gehabt, Paul Gludowitz, wo eben der Brödel Kapitän genau. war, wo Jimmy Hoffa und die Leute alle gespielt haben, ja. Okote und so. Also du merkst, dass die dann mit so einem Turnier einfach nochmal einen richtigen Schritt machen, auch von der Persönlichkeit her.
Nein, das ist eine Riesenerfahrung. Und mit Basti Akrit, der jetzt eben in Katar ein paar Mal schon dort war, der gesagt hat, da kommen Erinnerungen hoch, wie war es bei uns damals und was haben wir nicht so gut gemacht, und versucht natürlich diese Erfahrung auch mit Hermann und sein Betreuerteam zu teilen, aber er redet da, das war so ein Wendepunkt in seiner Karriere, und das kann ich mir absolut vorstellen, dass es so ist.
Jetzt auf dem Weg zu der WM, jetzt sind wir dabei, jetzt werden wir am 5. Dezember mal abwarten, was für eine Gruppe kriegen, wo wir dann spielen, dann wird der ÖFB ein Quartier suchen, dann wird man da im März, wo eben die Playoffs sind, wird man zwei Testspiele machen, da plant man uns vielleicht auswärts daheim, vielleicht geht man nach Marbella, vielleicht geht man nach Paphos, da hat der ÖFB so die Fantasie im Süden, weil das war, glaube ich, eine gute Idee, auch in Zypern, ja. Schon eine Vorbereitung zu machen. Dann hat man im Ende Mai, Anfang Juni nochmal zwei Spiele. Eins wahrscheinlich typisch Farewell-Party, du kennst das, wie man da zumal die Holländer 3-2 vor der 90er WM geschlagen hat und so Verabschiedung von eigenen Fans, und dann auf dem Weg nach Amerika, Anfang Juni nochmal ein Spiel, und dann wird der Rangnick fix 10 Tage vorher schon ein Basecamp sein, um auch zu akklimatisieren und alles. Das ist jetzt einmal der Weg dorthin. Glaubt ihr noch, dass der ein oder andere Spieler noch aufgezogen wird, oder ist der Kader, der Stamm der Nationalmannschaft plus auf Abruf, plus die auf der Bank sitzen, seien das die Leute jetzt, oder siehst du noch den einen oder anderen, der den Zug eventuell erwischen könnte?
Ich glaube, dass der Stamm steht und sie sich natürlich ein Titel immer offen lassen, wenn jetzt dann irgendeiner zu dem Zeitpunkt halt auch richtig gut performt oder sich richtig weiterentwickelt hat. Aber es wird jetzt schwierig, also für einen, der vielleicht noch gar nicht dabei war.
Nicht mal von der Hödl oder Schuster oder von einer
Schwierigkeit. Das wird ganz schwierig, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass der Rangnick einen Pool von Spielern hat, ja. Um die 35 Leute. Und aus diesem Pool wird er seine Mannschaft, die dann am Ende des Tages nächstes Jahr zur Änderung fährt, schon haben. Wir wissen, was im Fußball alles passieren kann. Da können Verletzungen kommen, da können, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen kommen. Wenn da was passiert, dann kann es vielleicht noch sein, dass der eine oder andere aufspringt. Aber grundsätzlich glaube ich es nicht.
Wir haben auf Abruf ja auch spannende Spieler, die gar nicht jetzt dabei waren, sondern auf genau. Abruf genannt sind.
Genau. Aber du hast ja beim Niki Wurmbrand gesehen, der hat performt, hat geliefert, ist fast verletzungsfrei, Gott sei Dank, und ist auch dabei dann im A-Team. Also es geht dann schnell. Und ich glaube, alle Plätze sind noch nicht besetzt im WM-Zug.
Aber es wird auch abzuwarten sein, was für Gruppen haben wir jetzt. Wie schauen die Gegner aus? Und auch dahingehend wird dann natürlich auch schon die Kaderzusammenstellung ein wichtiger Punkt sein, weil wie spielst du gegen den Gegner, wie spielst du gegen den Gegner, wie legst du das gegen den Gegner? Da wissen wir, dass der Rangnick mit seinem Team nichts dem Zufall überlassen wird und auch ganz genau darauf schauen wird, was brauche ich dann für die jeweiligen Mannschaften, die wir da zum Bespielen haben, im Kader, dass ich so und so reagieren kann. Und da glaube ich trotzdem, dass der Stamm, den er jetzt hat, sitzt.
Na klar, das wird man auch beobachten müssen, weil das war auch oft ein Fehler der letzten Großereignisse, dass dann bei der Endrunde natürlich die sie dorthin gebracht haben, spielen lassen hast. Ich denke gerade 2016, die Jahre in Frankreich war so ein Beispiel, wenn alle angeschlagene Spieler waren und gesagt, du, ich war die ganze Qual dabei, jetzt will ich die Endrunde auch spielen. Also ich glaube, da wird man auch die Lehren rausgezogen haben, und man ist breiter aufgestellt, weil wie gesagt, also es sind auch auf Abruf sehr spannende Spieler dabei, und wir haben auch im Angriff, was geheißen hat, wir haben keine Stier. immer, wer macht die Tore und so, da kommt der eine oder andere, wie sagt, Wurmbrand. Und ich bin gestern kurz auf der Pressetribüne gesessen, 0-1, wer kommt jetzt, wer könnte jetzt Man of the Match werden, wer schreibt das Märchen zu wem hin? Ist vielleicht der Wurmbrand und dann war es halt der Gregoritsch. Also schöne Geschichte, dass wir dabei sind. 11. Juni bis 19. Juli, das ist eine lange Zeit, wir wissen im Sommer, was wir machen werden.
Ja, also ich nicht. Ich hoffe, dass ich bei der U19-Europameisterschaft, die Ende Juni in Wales ist, dabei bin. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich in Amerika dabei bin.
Okay. Ja, du hast dann deine Aufgaben im März, wo man versucht, das Turnier nach Wien zu holen.
Ja.
In den Campus, wäre natürlich eine spannende Geschichte. Diese ganzen Campus-Sachen sind für die Nachwuchsspieler Traum. Das ist jetzt auch Standard, egal welches Land. Und am besten natürlich, wenn man es jetzt sieht, in Katar, weil dieser Campus ist natürlich vom Allerfeinsten.
Ja, also wir haben jetzt bei unserem ÖFB-Campus in der Seestadt Aspern Top-Rasenqualität, super Kabinen, ein Gym, das den höchsten Ansprüchen wirklich aller Teams. Es war das A-Team auch jetzt schon Teile beim Spürsatztraining. Da, wir haben Möglichkeiten, Spieler zu testen, Videoanalyse, also es ist richtig, richtig gut und dazu ist alles benannt. Also der ganze ÖFB, der ja aufgeteilt war, ein Sappe-Stadion, Marketing war woanders, die Abteilung war woanders, weil kein Platz war im Stadion, ist jetzt benannt und das gibt auch so eine Kraft einfach dem ganzen Verband.
Passt jetzt gut alles zusammen, dass es jetzt genauso auch mit der WM-Qualifikation kommt, neue Sponsoren ausspringen werden, Rahmenbedingungen sich verbessern können.
Absolut.
Irgendwann wird es Nationalstadion brauchen, weil das bei aller Liebe, wenn es voll ist, so wie es gestern war, toll und super, aber die sanitären Anlage, die Gastro, du schaust mich schon wieder an, ich schimpf dauernd über das Happelstadion, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch auf der Pressetribüne, die Zugänge, Abgänge, alles. Wenn halt moderne, und ich war beim Champions League Finale, San Mames, so wenn solche Bilbao, eine kleine Stadt, solche Stadien haben, da muss irgendwas gehen. Und ich glaube, da wird auch im Hintergrund vom Josef Brüll und so immer wieder gebohrt, die harten Bretter, dass vielleicht doch was geht.
Ja, Presse hat ja jetzt ein Interview gegeben, wo das Thema Nationalstadion wieder aufgekommen ist. Ja, in St. Pölten, also in meiner Heimatstadt, das wird sich gut anbieten, muss ich sagen.
Ist weit weg. Okay. Also, wenn, dann ist es in Speckgürtel, so wie der Frank immer gesagt, der Neurotziedl oder so. Vösendorf.
Nationalstadion kann nur in Wien stehen. Ende.
Aber ergänzend nur dazu, natürlich passt jetzt alles.
Ich finde, da kann man ausspielen ein bisschen.
Nicht? Ja, genau. Wer mich bittet mehr, das auf der Ort.
Wenn du zwei Länder hast, die sie
wünschen, kann man nicht ausspielen.
Du kannst beim Flughafen nicht schwächer, du kannst in Vösendorf rund um Wien, gibt es auch Möglichkeiten, ist auch Niederösterreich, aber wir werden sehen. Entschuldigung, wir haben
die. Nein, alles gut. Natürlich ist jetzt eine riesen Euphorie da, es läuft alles gut.
Geht leicht.
Ein. Genau, aber wir in der Direktion Sport, das bin ja nicht nur ich unter Ägide von Peter Schöttl, sondern es sind super Kollegen, die da alle mitarbeiten. Wir arbeiten ja unabhängig vom Ergebnis des A-Nationalteams. Und das darf ja nicht immer sein, wenn das A-Nationalteam gewinnt, ist alles super. Und wenn das A-Nationalteam verliert, sind alle schlecht und alle, sondern wir wollen unsere Arbeit messbar machen. Wir arbeiten mit vielen KPIs, wo wir messbar sind. Dann entwickelt sich da in dem Bereich, was wir Maßnahmen gesetzt haben. Und das ist unsere Aufgabe natürlich auch da.
Ja, super, Martin, du hast auch.
Das ist natürlich im Erfolg alles ein bisschen leichter.
Ja, alles klar.
Du kannst auch ein bisschen mehr einfordern, was das Es ist ja auch so, nicht? Ich meine, diese Qualifikation für die Endrunde bringt ja im ÖFB einiges an finanziellen Gewinn, muss man auch fairerweise sagen. Nicht? Du sagst ja selber, Sponsoren meine Aufspringer und. Und dann kann man vielleicht auch für den Unterbau, wie man immer so schön sagen, ein bisschen mehr Geld lukrieren, um da wiederum neue Sachen zu installieren und alles halt. Noch einmal, um einen Ticken professioneller besser zu machen.
Ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, ich war begeistert von dem Spiel in Ried gegen die Belgier, 21, richtig gut, die U19 souverän durch die erste Quali-Runde gegangen, freue mich schon im März auf die Elite-Runde. Hast du da eigentlich noch Vorbereitung oder gehst du direkt dann rein in dieses Turnier?
Nein, wir haben im Jänner nur ein Trainingslager, 5 Tage, auch im Campus gleich, dass die Jungs einmal das Gefühl kriegen, wie es dort, ja. Einfach schon eine schnuppern ein bisschen und das ist immer ganz...
Und was
ganz
wir auch nicht vergessen dürfen mit dieser ganzen Euphorie-Bille, was wir jetzt haben, dass wir nicht auf die Frauen vergessen.
Absolut.
Das sollte man vielleicht auch, das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man den Frauenfußball wieder ein bisschen mehr pusht noch, da kann man noch mehr, ein bisschen mehr.
Gibt es jetzt hier Nachwuchslehrgang für die Nachwuchsspielerinnen?
Ja, gibt es jetzt, ja.
Aber Andi, kann dich beruhigen, wir haben ja gerade einen Strategieprozess eingeleitet und da ist der Frauenfußball wirklich ein großes Thema und wir drehen jeden Stand um, den wir haben, hundertprozentig. Das ist uns sehr wichtig als ÖFB. Ja.
Und jetzt ist noch die CO17. WM, weil das haben jetzt richtig viele mitgekriegt, wir schlagen England 4-0. Wann ist Japan? Ah, am Freitag ist Japan. Dann ist Semifinale und Finale bis am Donnerstag, 27. November, da kann sich auch noch was entwickeln, weil die 17er, die sorgen jetzt schon für Begeisterung.
Nein, das macht richtig Spaß. Also ich habe es auch gestern gemerkt, also egal wen ich getroffen habe, jeder redet auf dem Hermann Stadler seine Mannschaft an und das hilft auch nochmal mit. Also so die Voreuphorie vor dem Hauptspiel gestern hat die U17 geliefert. 4-0 gegen England ist unglaublich. Also das passiert alle 10 Jahre oder alle 28 Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir gegen England so deutlich gewonnen haben. Und das ist ein absoluter Meilenstein, eine Geschichte schreiben von dieser U17.
Viertelfinale gegen Japan, sagen wir, ist alles möglich, auch wenn die Japaner nicht zu Unrecht unter den letzten 8 stehen. Taktisch sehr diszipliniert, fitte Spieler. Dann könnte Italien sein, weil Italien Burkina Faso, die Deutschen geschlagen haben, ist das zweite Viertelfinale, das für uns interessant ist, weil daraus gibt es das Halbfinale. Wäre wie schön gegen Italien, da haben wir auch schöne Spiele gesehen, schon im Campus, mit einem Traumtor-Freistoß.
Also ich würde jetzt nicht für Hermann Stadler sprechen, aber ich würde erst einmal das Japan-Spiel abwarten und mich dann mit einem potenziellen Gegner beschäftigen.
Wir schauen dann ein bisschen weiter. Ja, alles gut. Auch Nationalteam toll, macht uns momentan Riesenfreude. Weniger Freude hat uns bisher der Europacup gemacht. Da kommt jetzt wieder eine Woche mit Europacup-Spielen auf uns zu. Sturm, Rapid und Salzburg sind wieder gefordert. Aktuell die Frauen, da hat die Austria macht uns große Freude, bei Anderlecht auswärts gewonnen. Jetzt das Rückspiel, vielleicht, dass die Frauen von der Austria, Stefan Kennesser seinen Siegeszug weitermacht, weil die sind richtig, richtig gut. Und für St. Pölten hoffen wir, dass in Oslo gegen Vålerenga vielleicht der erste Sieg folgt.
Ja, wir drucken natürlich jetzt an, da sind wir Österreicher. Nicht? Und da sind wir natürlich Fans von den österreichischen Mannschaften. Für St. Pölten drucke ich dann, das tut nicht einmal punktemäßig anschreiben. Und für die Austria könnte es eine späte Rache für das Europacup-Finale 78 sein. Nicht?
Das also, ist aber
weiter, ja, das können wir dann, das können wir dann schon ein bisschen mit einspülen lassen. Nicht? Und schauen wir mal, aber wir werden die Daumen drücken, den österreichischen Teilnehmern, egal ob im Herrenbereich oder im Frauenbereich, ist mir vollkommen wurscht. Da bin ich Österreicher und drücke dann.
Und dann geht's am Wochenende mit der Meisterschaft wieder weiter. Andi hat schon getippt. Rapid gegen GRK hat er, glaube ich, 2-0 getippt, wie er Austria gegen Blau-Weiß getippt hat. Können Sie anschauen. Wir werden das auf die Social Medias wieder bringen. Und dann ist die zweite Liga. Da haben wir eine neue Tabelle. Das ganze Stripfing-Thema ist einmal aufgearbeitet in der Tabelle. Die sind weg. Das heißt, Lustenau hat einmal profitiert. Und wir haben extrem spannend von einem Vierkampf, wenn nicht gar Fünfkampf, FAC. Aber jedenfalls Admira, St. Pölten, Lustenau. Das schiebt sich alles so zusammen. Und St. Pölten, 3 Niederlagen in Serie. Schauen, was der James Ekalioglu jetzt über die Länderspielpause zusammengebracht hat. Es bleibt extrem spannend im österreichischen Fußball. Und durch das ÖFB-Nationalteam hat der Fußball einen großen Rückenwind. Danke dir. Dir alles Gute. Noch die eine oder andere Golfrunde jetzt auf das rauf und dann starten wir 2026 in ein richtig cooles Fußballjahr mit allen Nachwuchsmannschaften. Ja,
vielen Dank für die Einladung, Andi, Peter.
Danke. Alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.